SWR 2 Forum.
Green Deal mit Corona, was wird jetzt aus dem Klimaschutz? Am Mikrofon ist Susanne Henn. Auf den ersten Blick erscheint Corona als Segen für den Klimaschutz. Weltweit wird weniger produziert, weniger gefahren und weniger geflogen. Die Luft ist vielerorts messbar sauberer, der CO2-Ausstoß geht zurück. Doch das, so fürchten Experten und Expertinnen, ist nur eine Atempause. Denn es mehren sich die Stimmen, die fordern, vorläufig auf Klimaschutzmaßnahmen zu verzichten, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Umweltvorschriften sollen gelockert, der Green Deal der EU ausgesetzt und der Kauf von Autos auch mit Verbrennungsmotoren subventioniert werden. Doch das, so kommen Warnungen aus der Wissenschaft, wäre gefährlich für das Klima. Eine Pause beim Klimaschutz könnten wir uns gar nicht leisten. Sind Ökonomie und Ökologie denn wirklich Gegensätze? Oder bietet sich gerade jetzt die einmalige Chance, die Wirtschaftsweichen in Richtung eines nachhaltigen Klimaschutzes zu stellen? Also welche Art von Wirtschafts- und Umweltpolitik brauchen wir nach der Corona-Krise? Darüber möchte ich jetzt diskutieren mit Professor Sonja Peterson, Umweltökonomin am Institut für Weltwirtschaft in Kiel, mit Professor Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes in Dessau und mit Gerald Ulrich, Bundestagsabgeordneter der FDP aus Thüringen. Herr Ulrich, eine Mehrheit der Deutschen, nämlich 59%, sagen, der Klimawandel hat deutlich größere Auswirkungen als Corona. Nur 17% glauben das Gegenteil, halten also Corona für folgenreicher. Sehen Sie das als Unternehmer und als Wirtschaftsfachmann auch so?
Ich sehe schon, dass die nächste und die übernächste Generation mehr mit dem Klimawandel zu tun haben werden als mit Corona. Corona sehe ich wirklich als äußerst unangenehme und schlimme, aber doch eher temporäre Erscheinung. Gegen den Klimawandel müssen wir uns auch nachhaltig wehren. Und es hat keinen Zweck, Dinge zu leugnen, die offensichtlich sind, weil ich bin nun auch schon fast 58 Jahre alt und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass in meiner Kindheit und in meiner Jugend nicht nur das Wetter, sondern das ganze Klima, die Jahreszeiten anders verlaufen sind, als sie jetzt verlaufen. Also jeder Mensch, der mit offenen Augen durch die Welt geht, der sieht auch diesen Klimawandel. Den zu leugnen hat überhaupt keinen Zweck. Deswegen müssen wir uns auch gegen diesen Klimawandel stemmen. Das sage ich als Mensch, als Politiker und natürlich auch als Unternehmer.
Und was ist jetzt im Moment wichtiger?
Im Moment ist natürlich der Gesundheitsschutz erstmal vorrangig. Wir stecken in einer wirklich aktiven Krise, von der wir nicht glauben sollten, dass wir sie so ohne weiteres überwunden hätten. Vielleicht sind wir noch gar nicht am Höhepunkt. Ich würde hoffen, wir haben den Höhepunkt überschritten, aber wir wissen es nicht. Und jetzt müssen wir uns darauf einstellen, was wir sowohl im Bereich des Gesundheitsschutzes für die nächsten Pandemien tun, wie auch für die Wirtschaft. Denn wir werden nur eine Nachhaltigkeit im Klimawandel erreichen, wenn er auch wirklich nachhaltig in den Köpfen der Menschen funktioniert. Und ich glaube nicht, dass das einzig und allein durch Einschränkungen zu machen ist, sondern das können wir nur durch eine nachhaltige Politik machen, die von wirtschaftlichen Dingen getrieben ist und nicht von planwirtschaftlichen.
Herr Messner, Corona hat in Sachen Klima ja auch für etwas Entschärfung gesorgt. Die Werte sind besser. Deshalb und auch, weil der letzte Winter ja ziemlich mild und windig war, erreicht Deutschland seine Klimaziele für 2020 jetzt ziemlich überraschend doch noch. Und nach Berechnungen der Denkfabrik Agora Energiewende könnten allein in Deutschland die Emissionen nur wegen Corona um 4-12% sinken. Können wir uns da beim Klimaschutz nicht mal ein bisschen entspannen?
Ja, zunächst mal hat natürlich die Corona-Krise den Effekt, dass die Emissionen runtergehen. Die Wirtschaft ist ja runtergefahren, die Mobilität ist runtergefahren. Also wir werden etwa in Analogie zu dem, was wir an Schrumpfprozessen in der Wirtschaft dieses Jahr sehen. In dieser Größenordnung werden wir auch Einsparungen bei den Emissionen sehen. Das ist für das Klima zunächst mal ein guter Effekt. Aber das ist natürlich die allerteuerste Art, Klimaschutz zu betreiben. Wir wollen ja nicht den Klimaschutz betreiben, das hat auch der Vorredner eben zu Recht gesagt, indem wir unsere Wirtschaft ruinieren. Wir wollen ja Klimaschutz betreiben auf eine Art und Weise, die wirtschaftliche Entwicklung, Wohlfahrt und Klimaschutz zusammenbringt.
Frau Petersen, nicht nur deutschlandweit, auch global betrachtet hilft Corona ja gerade dem Klima, wenn auch unbeabsichtigt. Nimmt Corona der internationalen Politik so ein bisschen die Arbeit gerade ab?
Nein, das ist definitiv nicht der Fall. Herr Messner hat ja schon gesagt, das sind kurzfristige Effekte, die wir hier im Moment sehen. Global gesehen sind aktuelle Schätzungen etwa beim Rückgang von 5% der Emissionen. Aber selbst wenn man das vergleicht mit dem, was notwendig ist, um die Paris-Ziele zu erreichen, nämlich eine Halbierung der Emissionen in den nächsten 15 Jahren und dann Netto-Null-Emissionen bis zur zweiten Hälfte des Jahrhunderts, dann sind selbst dem gegenüber 5%. 5% zu vernachlässigen. Und dann wird es sich eben nur um einen kurzfristigen Effekt handeln. Das hat man nach der Finanzkrise sehr schön gesehen. Wenn man sich heute die Emissionskurven ansieht, dann gibt es da einen kleinen Zacken nach unten und dann ein ungebremstes Wachstum. Und wenn man jetzt nicht gegensteuert, dann wird genau das Gleiche auch wieder nach Corona passieren. Und die größte Befürchtung, die ich habe, ist, dass wir einen ähnlichen Effekt sehen werden wie nach der Finanzkrise, nämlich dass die Klimapolitik an Wichtigkeit verliert und andere Prioritäten gesetzt werden und wichtige Zeit verloren geht, um den Strukturwandel, den wir ja immer noch sehr stark brauchen, tatsächlich in die Wege zu leiten.
Jetzt hat ja so ein kleiner Virus, der zwar das Potenzial hat, eine Pandemie auszulösen, und der Klimawandel, die beiden haben ja erstmal nichts miteinander zu tun. Trotzdem, Herr Messner, kann man diese beiden Krisen eigentlich unabhängig voneinander betrachten?
Na, sie haben zunächst mal wenig miteinander zu tun, aber wir haben es mit Phänomenen zu tun, die unsere Gesellschaft in ihrem Kern erschüttern. Also die Corona-Krise hat unsere Wirtschaft zum Stagnieren gebracht. Wir haben unsere gesamten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Aktivitäten runtergefahren. Das ist ein einschneidendes Moment. Und Frau Petersen hat ja eben darauf hingewiesen, wenn wir Klimaschutz ernsthaft betreiben, dann müssen wir auch was Einschneidendes unternehmen, was Wirkungsvolles unternehmen. Wir müssen unsere Wirtschaft ziemlich grundlegend umbauen. Wir müssen sie befreien von fossilen Energieträgern. Und damit wir das schaffen, auch das ist eben gesagt worden, müssen wir etwa Richtung 2050 eine klimaneutrale Wirtschaft schaffen. Und dafür müssen wir in jeder Dekade bis dahin die Emissionen halbieren. Und das ist natürlich ein großes Modernisierungsprogramm, das wir da anschieben müssen. Insofern geht es da um fundamentale Veränderungen in unserer Gesellschaft. Und vielleicht kann uns diese Corona-Krise dabei helfen, dass wir merken, wir können in unserer Gesellschaft was ändern, wenn wir ein Problem ernst nehmen. Wir haben das Corona-Problem jetzt ernst genommen, haben darauf reagiert. Wir müssten bei der Klimaproblematik ähnlich konsequent jetzt vorgehen und die Dinge angehen, von denen wir ja wissen, dass sie ansonsten dramatische Folgen haben werden.
Der Einbruch der Wirtschaftsleistung, der wurde jetzt ja schon mehrfach angesprochen. Bestenfalls sind es 3%, vielleicht sind es 5%, vielleicht sind es auch 7% allein in diesem Jahr. Und mit einem historischen Rettungspaket will die deutsche Regierung die wirtschaftlichen Folgen dieser Epidemie mildern. 156 Milliarden Euro neue Schulden will der Staat dafür aufnehmen. Ist ja eine große Nummer, und das ist der Stand jetzt. Denn wir wissen ja alle nicht, ob wir Corona mit den Maßnahmen in den Griff kriegen, ob wir noch eine Welle kriegen, vielleicht noch einen Lockdown und noch möglicherweise viel größere negative Folgen für die Wirtschaft. Frau Petersen, jetzt ist Geld ja nun mal nicht unendlich viel vorhanden. Wir alle werden am Ende die Rechnung zahlen müssen. Wenn wir jetzt diese Summen als Schulden aufnehmen und investieren, ist es da nicht besonders wichtig, dass wir jede Summe nachhaltig investieren, oder müssen wir uns entscheiden zwischen Wirtschaftsaufbau oder Klimaschutz?
Nein, das müssen wir, glaube ich, nicht tun. Aber dennoch finde ich die Debatten, die derzeit im Zusammenhang mit den geplanten Konjunkturpaketen geführt werden, etwas problematisch, weil da jetzt jeder und jede versucht, die Gunst der Stunde zu nutzen und das, was schon immer das eigene Ziel war, mit Corona zu verbinden. Da werden jetzt viele Forderungen in viele Richtungen gestellt, sinnvolle und auch weniger sinnvolle. Und ich habe ein bisschen Bedenken, dass da am Ende ein sehr intransparentes und unwirksames Konjunkturpaket rauskommt. Und ich glaube, dass tatsächlich natürlich Nachhaltigkeitskriterien wichtig sind, aber dass es jetzt schon darum geht, erstmal sehr zielgenau mit dem Konjunkturpaket die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen. Und dabei sollte man sich natürlich auch angucken, wo wirkt was wie, und dann das, wo es sinnvoll ist, mit Nachhaltigkeitskriterien verknüpfen. Aber mir wäre es fast lieber am Ende, dass wir an anderer Stelle steuernd eingreifen, zum Beispiel durch eine sehr stringenten CO2-Bepreisung, die Investitionen in richtige Richtung lenkt, und dafür vermeiden, so ein Quid pro Quo zu bekommen. Also auf der einen Seite eine furchtbar schädliche Abwrackprämie und auf der anderen Seite dafür dann auch eine Förderung von Elektromobilität. Insofern sehe ich das ein bisschen ambivalent, aber natürlich gibt es Chancen, jetzt notwendige Investitionen, die für Infrastruktur notwendig sind, jetzt dann auch finanzieren zu können.
Herr Messner, ist das eine Chance oder ein Muss?
Aus meiner Perspektive ist das ein Muss. Wenn wir die Klimaziele noch erreichen wollen, müssen wir jetzt die wirtschaftlichen Belebungsmaßnahmen direkt verbinden mit Klimaschutz und Umweltschutz. Ich habe vor kurzem an einer Diskussion teilgenommen im Rahmen des Petersberger Dialoges. Das ist ja ein internationaler Klimadialog durch die Bundesregierung angestoßen. Da war Mark Carney mit auf dem Panel. Das ist ja der ehemalige Chef der Notenbank, der Zentralbank aus Großbritannien. Und der hat gesagt, jede Investition im öffentlichen Bereich und im privaten Bereich, die muss ja sowieso ab jetzt Richtung 2050 gedacht werden, wo wir auf Null landen müssen. Also die Richtung muss jetzt stimmen. Wir müssen beides miteinander verbinden, den Klimaschutz und die Wiederbelebungsmaßnahmen. Da muss man auf Sektoren gucken. Ich würde sagen Mobilität, Gebäude, Energie natürlich. Und dann würde ich Frau Petersen folgen, auch auf die Rahmenbedingungen schauen. Also CO2-Preis wurde eben genannt, Bepreisung von Umweltbelastung insgesamt. Ich könnte mir vorstellen, dass in so einer zweiten Phase jetzt der Wiederbelebung wir auf das Steuersystem schauen und da die Rahmenbedingungen dann so setzen im Kontext einer sozial-ökologischen Steuerreform, dass Investitionen in diese Richtung gelenkt werden, die wir uns wünschen und vor der wir wissen, dass wir sie ansteuern müssen und zu der wir uns verpflichtet haben im Paris-Abkommen.
Gehen wir doch die Maßnahmen mal im Einzelnen durch. Mobilität. Herr Ulrich, wie müsste ein Paket, das die Wirtschaft ankurbelt, im Bereich Mobilität aussehen?
Tja, was wir brauchen im Bereich der Mobilität ist natürlich Technologieoffenheit. Wenn wir jetzt die private Mobilität anschauen, dann halte ich es für absolut nicht sinnvoll, dort nur auf reine Elektromobilität zu schauen, sondern wir müssen sehen, dass wir dort CO2 einsparen, wo wir es auch am effektivsten können. Ob das immer die Elektromobilität ist, gegen die ich nicht bin, die ich aber nicht als einziges Mittel sehe, das müssen wir uns anschauen. Das kann genauso gut Wasserstoff sein, das können genauso gut die E-Fuels sein. Und ich halte es von vornherein für nicht sinnvoll, ganz oben drüber die Moral zu stellen und zu sagen, Elektromobilität ist moralisch in Ordnung und alles, was nichts damit zu tun hat, ist unmoralisch. So geht das meiner Meinung nach nicht. Und gegen Kaufprämien in allgemein wende ich mich auch, weil sie niemals die gewünschten Effekte haben werden. Meistens sind es nur Einmaleffekte, also wer sich vielleicht nächstes Jahr ein Auto gekauft hätte, der kauft es dieses Jahr noch, weil es dieses Jahr Kaufprämie gibt, ändert aber nichts daran, dass er sich sowieso ein Auto gekauft hätte. Und außerdem noch ein ganz wichtiger Punkt, jemand, der lieber und gerne und richtigerweise auf den ÖPNV setzt oder zur Radlerfraktion gehört, der wird sich natürlich ärgern, soll ich denn mit meinen Steuergeldern den anderen, die eine andere Art der Mobilität wollen, das auch noch finanzieren? Das halte ich für keine gute Idee.
Teile der Automobilwirtschaft fordern eine Abwrackprämie. Es gab ja schon einen Gipfel dazu im Kanzleramt. Die Entscheidung wurde auf Juni vertagt. Ist für Sie keine sinnvolle Konjunkturmaßnahme?
Überhaupt nicht.
Dem würde ich mich sehr anschließen, dass es auch hier tatsächlich Position des Instituts für Weltwirtschaft, dass eine Autokaufprämie ökonomisch keinen Sinn ergibt und falsche Anreize setzt und dem Klimaschutz auch nicht nützt. Vielleicht noch einen weiteren Punkt. Also Sie hatten ja sozusagen gefragt, welche Chancen ergeben sich jetzt aus dem Konjunkturpaket für die Verkehrswende. Also ich finde, der Verkehrssektor ist ein Beispiel, wo natürlich auch staatliche Investitionen notwendig sind, aber das würde ich sehr unabhängig von Corona sehen. Also wir brauchen natürlich Investitionen in Alternativen auch für den mobilisierten Individualverkehr. Und da bin ich auch der Meinung, dass eine CO2-Bepreisung alleine dort nicht ausreicht. Also wir brauchen einen Ausbau des ÖPNV. Wir brauchen eine klarere Ausrichtung der gesamten Verkehrsinfrastruktur auch auf Alternativen zum Auto, also Umbau der Städte hin zu mehr Rad- und Fußverkehr. Aber all diese Maßnahmen, die waren vor Corona richtig, die sind nach Corona richtig. Aber viele der Maßnahmen sollte man sich nicht glauben, dass die dann sehr schnell die Konjunktur ankurbeln würden. Also ich weiß nicht, wenn man jetzt Radwege plant oder ÖPNV ausbaut, das ist sehr mühselig vor Ort und das ist sehr wichtig und natürlich muss das gestartet werden. Und meinetwegen, wenn man jetzt Corona dann als Gunst der Stunde begreift und es damit finanzieren kann, ist es vielleicht gut, aber eigentlich eng genommen, wenn man sich jetzt anguckt, was sollte man wirklich als Teil eines Konjunkturpaketes machen, dann ist vermutlich viele der Maßnahmen im Verkehrssektor nicht schnell genug und wirken auch nicht zielgenau auf die Sektoren, die jetzt von der Corona-Krise betroffen sind. Also wie gesagt, nochmal, also ich halte das für sehr wichtig, aber unabhängig von Corona, unabhängig von einem Konjunkturpaket.
Aber wie müssten die Maßnahmen des Konjunkturpaketes denn aussehen, dass wir nach der Corona-Krise starten, um das Klima zu schützen, aber auch um die Wirtschaft anzukurbeln, Herr Messner?
Also ich teile die Sichtweise eben zur Investition im Mobilitätsbereich. Im Infrastrukturbereich müssen wir die Ladestrukturen verbessern für die E-Mobilität, weil die noch fehlende Attraktivität vom Elektromobilen wird ja häufig damit begründet, dass wir keine Ladeinfrastruktur haben. Die können wir jetzt, wenn wir viel Geld sowieso in die Hand nehmen, die können wir jetzt schaffen. Ich glaube, wir müssen jetzt die Verkehrswende, die Energiewende und die Konjunkturimpulse miteinander verschneiden, weil wir werden nicht so schnell wieder so viel Geld ausgeben. Die G20-Länder werden in den nächsten 4 Wochen bis 1,5 Jahren 12 bis 20 Billionen US-Dollar investieren. Und da ist es sehr wichtig, dass die in die richtigen Kanäle gehen und nicht die alten Strukturen zementieren. Von der Gesamtstruktur her würde ich sagen, wir müssen über die Sektoren nachdenken, in die man da investiert. Ich würde sagen, Energie, Gebäude, Mobilität sollten sehr weit oben stehen. Dann muss man über die Rahmenbedingungen sprechen, die wir eben schon gesagt haben. CO2-Preis, Umwelt besteuern, damit die Richtung der Investitionen auch langfristig gesichert bleibt. Und dann, wenn Unternehmen gerettet werden, die leistungsfähig sind, also Rettungsschirme aufgespannt werden, wie wir das jetzt auch im Flugverkehr gerade diskutieren, dann müssen diese Rettungsschirme und diese Unterstützungen an klimapolitische und umweltpolitische Ziele rückgebunden werden. Das sind die 3 Ansatzpunkte, an die ich denken würde. Die Sektoren, die Rahmenbedingungen und die Rettungspakete rückbinden an Klimaschutz und Umweltschutz.
Also keine kurzfristigen Maßnahmen, mit denen man auch kurzfristig Arbeitsplätze rettet? Also keine alten Mittel, wie meinetwegen
Doch. Wir reden über den Flugverkehr im Augenblick sehr engagiert. Und ich finde, dass die französische Regierung da jetzt die richtige Linie gefunden hat. Da wird Air France unterstützt. Das ist ein Unternehmen, das ist leistungsfähig. Das gilt ja auch für die deutsche Lufthansa. Und die französische Regierung verbindet das dann mit der Auflage entsprechender Anstrengungen und Reduzierungen im Emissionsbereich, die sowieso erreicht werden müssen, weil wir 2050 ja allesamt bei Null landen müssen. Also da wird Unterstützung der Airline verknüpft mit entsprechenden Emissionsreduzierungen. Und eine solche Verknüpfung finde ich sehr sinnvoll, sollten wir auch im deutschen Kontext diskutieren. Und dann wären wir schon mal einen Schritt weiter. Also ein umwelt- und klimapolitischer Check für alle Rettungspakete, die da jetzt aufgespannt werden, ist von großer Bedeutung.
Das würde aber jetzt auf Deutschland bezogen heißen, wir retten die Lufthansa, aber die Billig-Airlines nicht.
Die Billig-Airlines müssen auch auf emissionssparenden Luftverkehr sich ausrichten. Und da müssen sie jetzt entsprechende Investitionen leisten. Wer solche Investitionen sich weigert zu leisten, der hat auch keinen Anspruch auf öffentliche Mittel. Also wir müssen jetzt ja öffentliche Mittel für zukunftsfähige Strukturen ausgeben. Und deswegen müssen wir in die Technologien und in die Rahmenbedingungen investieren, die uns den Umbau in Richtung Klimaschutz auch tatsächlich ermöglichen. Denn das ist ein einzigartiger Moment, in dem wir uns befinden. Ich habe eben die Summe genannt, die da in die Hand genommen wird in den nächsten Wochen. Das ist enorm. Da können wir vieles richtig machen und neue Impulse geben zur Modernisierung unserer Wirtschaft. Oder wir können die alten Systeme zementieren. Und das wäre natürlich ganz fatal. Wir haben gerade ein neues Rettungspaket als Vorschlag auf den Tisch bekommen von Kanzlerin Merkel und von Herrn Macron. 500 Milliarden Rettungs- und Unterstützungshilfe für schwächere EU-Länder, um die Krise zu bewerkstelligen. Und auch hier ist es jetzt relevant, dass wir das mit klimapolitischen Kriterien und umweltpolitischen Kriterien verbinden, damit die Richtung des Wandels stimmt.
Das heißt aber, wir können jetzt mit Corona die Wirtschaft wirklich in andere Strukturen lenken. Ohne Corona wäre das sehr viel schwieriger gewesen.
Ich habe jetzt viele internationale Diskussionen gemacht mit Kollegen von der Weltbank, von der OECD, vom Internationalen Währungsfonds. Unisono eigentlich war die Perspektive und der Blick auf die ganze Geschichte. Was wir dachten, in einer Dekade jetzt in Richtung Klimaschutz voranbringen zu können, das werden wir jetzt vermutlich in den nächsten 4 Wochen bis 18 Monaten bewerkstelligen müssen, weil wir so viel Geld in die Hand nehmen auf einmal, damit die Wiederbelebung nach der Corona-Krise klappt. Also wir müssen jetzt schnell und richtig handeln, damit die Probleme angemessen gelöst werden können.
Also ich glaube, ein paar Sachen passen so einfach nicht zusammen. Zunächst mal zu dem Investitionsprogramm. Laut Bundeshaushalt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wollen wir dieses Jahr öffentliche Investitionen in die Infrastruktur von ca. 43 Milliarden Euro machen. Wir haben aus den letzten Jahren bei ähnlichen Summen immer schon die Probleme gehabt, dass wir Überhänge hatten. Das heißt, dass wir uns mit unserer eigenen, von uns initiierten Bürokratie immer im Weg stehen. Und deswegen sowieso das Geld, was wir bis jetzt schon sozusagen ins Schaufenster gestellt haben, gar nicht voll und ganz verwerten können. Wenn wir diese Summe jetzt verdoppeln, werden wir trotzdem nicht genug Traktion auf die Straße kriegen, um das Geld überhaupt dorthin fließen zu lassen, wo wir es gerne hätten. Also das beste Konjunkturprogramm überhaupt ist Bürokratieabbau, das muss ich mal ganz klar sagen. Zweitens, die Firma Air France gehört ja dem französischen Staat, deswegen sieht er das natürlich wesentlich anders und einfacher. Drittens, der Luftverkehr ist durch den Zertifikatehandel sowieso schon in der Einsparschleife mit drin. Eine Airline kann nicht plötzlich sagen, wir fahren jetzt mit dem Zug. Es ist ja eine Airline, deswegen wird sie weiter fliegen. Es kommt zum Beispiel auf Firmen wie Airbus an. Und Sie wissen ja, Herr Messner, dass es dort schon die Firma AirAct gibt, die sich genau mit dem befasst, wie machen wir den Flugverkehr in den nächsten 10 bis 15 Jahren vielleicht schon schneller CO2-neutral oder CO2-ärmer wie jetzt. Aber das kann die Fluggesellschaft nicht machen, denn sie braucht ja die entsprechenden Anlagen dazu, in dem Fall auch die Flugzeuge. Also es wird schon daran gearbeitet. Und eins müssen wir auch mal sehen. Wenn wir jetzt einfach nur die Preise für Tickets in die Höhe schrauben, wir haben 82 Millionen Menschen in Deutschland, über 40 Millionen davon sind erwerbstätig. Nicht jeder von denen hat das Geld, sich immer alles leisten zu können. Die Leute arbeiten ein ganzes Jahr, um irgendwann in den Urlaub fliegen zu können. Sei es nur Malle oder seien es die Malediven oder ist es Afrika oder sonst wohin. Wir können den Leuten nicht sagen, sonst geraten wir nämlich mit unserer Strategie, dass auch die Menschen hinter dem, was wir tun, stehen müssen, wenn es um Umweltschutz geht, ins Hintertreffen. Die Leute wollen was davon haben, dass sie auch hart arbeiten. Und dazu gehört auch eine Fernreise, die auch für den sogenannten kleinen Mann oder die kleine Frau durchaus erschwinglich ist. Das dürfen wir bei allem, was wir tun, nicht vergessen.
Aber provokant gefragt, muss sie für jeden erschwinglich sein? Also wenn wir den Klimaschutz sehen und die Ansprüche der Bevölkerung, werden wir da nicht ohnehin auf einen Wandel zusteuern? Werden wir nicht merken müssen, dass wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, wir an unserem Lebenswandel etwas ändern müssen, wir alle?
Wenn wir den marktwirtschaftlich und nicht planwirtschaftlich gestalten, wird das für jeden erreichbar sein. Und ich sage, ja, jeder muss was davon haben, wenn er hart arbeitet, aber nicht zulasten der Umwelt. Da bin ich bei Ihnen.
Aber das heißt, wir kehren nach Corona zu dem Zustand zurück, den wir hatten.
Ich würde auch gerade noch mal sagen, marktwirtschaftliche Steuerung heißt doch gerade, dass Fliegen teurer wird. Das ist doch die marktwirtschaftliche Steuerung schlechthin. Und ich glaube, wir machen uns was vor, wenn wir glauben, dass wir genau unseren Lebensstil mit dieser Art von Mobilität, wie wir ihn im Moment leben, dass der nachhaltig ist und dass wir das damit schaffen. Und ich glaube, wir können nicht mehr alle immer auf die Malediven fliegen. Es gibt auch andere Arten, Urlaub zu machen. Das zeigt vielleicht jetzt zum Beispiel auch nochmal die Corona-Krise. Vielleicht ändern sich da ja auch Urlaubsgelegenheiten. Und ich glaube schon, dass wir da tatsächlich eine Steuerung brauchen. Und ich stimme zu, dass der Flugverkehr im Emissionshandel ist. Das ist auch gut. Aber wir haben die höchsten Subventionierungen vom Kerosin nach wie vor. Also da sehe ich durchaus noch Chancen für mehr marktwirtschaftliche Steuerung. Und ich glaube, das wird gerade wichtig sein, damit wir wirklich nachhaltig auf einen richtigen Pfad kommen. Investitionen sind wichtig, insofern vielleicht eine Chance jetzt durch Corona. Allerdings braucht man Leitplanken, damit es an keinen Stellen eben zu Effekten kommt, dass wir in der Ökonomie immer Rebound-Effekte nehmen, dass da noch am Ende irgendwo wieder mehr verbraucht wird. Das halte ich für sehr wichtig.
Ich bin da voll bei Ihnen. Ich kann Ihnen da nur zustimmen. Aber genau dazu brauchen wir ja auch eine Technologieoffenheit. Und ich habe schon die Firma AirRack erwähnt. Diese Firma befasst sich damit, dass wir zum Beispiel Technologie in Verbund mit Europa zum Beispiel auch nach Afrika bringen, damit in Afrika, dort wo die natürliche Ressource viel einfacher zu haben ist, nämlich die Sonne, dass wir dort synthetische Kraftstoffe produzieren, dass die Flugzeuge, die von uns, und nehmen wir wieder das Beispiel Malediven, dass sie nicht mehr über Dubai fliegen, sondern vielleicht über Nordafrika und dort tanken. Und zwar mit synthetischen Kraftstoffen, die CO2-neutral hergestellt worden sind. Und dann haben wir doch alle Ziele erreicht, die wir wollen. Aber wir brauchen Technologieoffenheit dazu.
Dann lassen Sie uns mal gemeinsam zu dritt, das finde ich ein gutes Ergebnis unseres Gespräches, dafür eintreten, dass die Kerosinsubventionen gestrichen werden. Das ist ja eine marktwirtschaftliche Verzerrung, die hier stattfindet. Damit unterstützt man ein Antriebssystem im Flugverkehr, aus dem wir sowieso raus müssen. Wir müssen neue Technologien finden, damit wir auch im Flugverkehr Richtung Emissionsarmut am Ende des Tages Emissionsneutralität steuern können. Dafür gibt es Ansätze, daran wird geforscht und gearbeitet. Das reizt man ja dadurch an, dass man die Preissignale richtig setzt. Der Internationale Währungsfonds hat gezeigt in unterschiedlichen Untersuchungen, dass wir weltweit die Verbrennung von fossilen Energieträgern mit 5,2 Billionen US-Dollar pro Jahr subventionieren. Das sind alle Förderungen für die Verbrennung von fossilen Energieträgern, die direkt gezahlt werden. Und dann die Schäden durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern werden dazu addiert. Dann kommt man auf diese unglaubliche Summe. Wenn wir diese Preise internalisieren würden, hätten wir natürlich eine höhere Dynamik in Richtung Klimaneutralität. Es ist ja völlig absurd, wo wir über Flugverkehr jetzt sprechen, dass im innereuropäischen Flugverkehr die Flugtickets in der Regel um ein Vielfaches günstiger sind als Bahntickets. Das spiegelt einfach nicht die Realität der Umweltbelastung, die durch diese beiden Verkehrsträger ausgelöst sind, wider.
Green Deal mit Corona, was wird jetzt aus dem Klimaschutz? Das ist unser Thema heute im SWR2-Forum. Wir können diese neue Krise vielleicht nicht mit alten Mitteln bekämpfen. Stichwort Abwrackprämie, da sind wir uns ja weitgehend einig. Aber wie schaffen wir es trotzdem zu investieren und gleichzeitig Klimaschutz zu betreiben? Den Flugverkehr haben wir jetzt schon abgehandelt. Wie sieht's denn bei der Gebäudesanierung aus? Da entwerfen die Experten von der Agora Energiewende ein Klimakonjunkturprogramm mit einem Volumen von 100 Milliarden Euro. Das sieht unter anderem vor, Häuser standardmäßig energetisch zu sanieren. Das ist ein Konzept, das wird in den Niederlanden schon angewandt, heißt dort Energiesprong. Ist das eine Maßnahme, Herr Messner, die auch für Deutschland sinnvoll wäre?
Das ist ein wichtiger Sektor. Zunächst mal aus der Klimaperspektive haben wir im Augenblick eine energetische Sanierung im Bestand von 1% pro Jahr. Wir müssten in etwa 2 schaffen, damit der Klimaschutz eingehalten werden kann. Also hier was zu tun und hier Impulse zu setzen, macht klimapolitisch Sinn. Und zugleich ist das ein beschäftigungsintensiver Bereich. Das hat viel mit Handwerk zu tun. In dem Bereich muss man allerdings sehen, dass wir zugleich die Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern voranbringen müssen. Also es ist nicht nur um Investitionen kurzfristiger Art geht, die direkte Investitionen auslösen, sondern zugleich muss Qualifizierung vorangebracht werden in diesem Bereich und wir müssen die Planungskapazitäten in den Kommunen stärken, weil es wurde eben zu Recht angemerkt. Es hilft nichts, nur Geld auf den Tisch zu legen, die Mittel müssen auch umgesetzt werden können. Also insofern kommt es hier auf ein Paket von Maßnahmen an, aber das ist ein sehr relevanter Bereich, in dem Klimaschutz und Beschäftigungswirkungen gut zusammengebracht werden können.
Frau Petersen, das Stichwort Bürokratie oder Bürokratieüberschuss fiel hier ja schon. Birgt das eigentlich die Gefahr, dass man dann doch wieder in bekannte Maßnahmen investiert, weil man da schon weiß, wie es funktioniert?
Also ein Grund, warum wir uns hier im Institut für Weltwirtschaft ja sehr stark dafür machen, dass neben anderen Maßnahmen, die auch sinnvoll sind, eine CO2-Bepreisung tatsächlich das zentrale Instrument sein sollte, ist eben, dass es sowohl diese Technologie Offenheit hat, die ja schon an anderer Stelle hier gefordert wurde, als auch generell offen ist für allerlei Maßnahmen und der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Also da kommt es nicht drauf an, dass die Regulierungsbehörde sich genau Gedanken macht, wo, wie, was jetzt am sinnvollsten ist. Da wird der Rahmen gesetzt, in dem dann innovativ und kreativ Emissionen eingespart werden können. Deswegen möchte ich dafür auch nochmal werben, gerade weil jetzt im Zusammenhang mit Corona ja auch schon Stimmen laut geworden sind, die gefordert haben, den Einstieg in eine erweiterte Bepreisung in Deutschland zu verzögern oder mit niedrigeren Preisen einzusteigen, weniger stark steigen zu lassen. Wir sehen auf europäischer Ebene Stimmen, zum Beispiel aus Polen, die einen Ausstieg aus dem Emissionshandelssystem fordern. Das wäre, glaube ich, komplett die falsche Richtung. Gerade wenn es jetzt eben große Summen gibt, die investiert werden, dann sind solche Lenkungsinstrumente umso wichtiger.
Ich sehe überhaupt keine andere Art und Weise, wenn wir das Problem in den Griff kriegen wollen, dass wir mit einem Emissionshandelssystem dort wirklich zu einer effizienten und kostengünstigen CO2-Einsparung kommen wollen. Es geht ja nicht darum, CO2 um jeden Preis einzusparen, sondern CO2 mit einem vernünftigen Preis einzusparen. Das erreichen wir aber niemals planwirtschaftlich, das erreichen wir nur marktwirtschaftlich, auch im Sektor Gebäude. Allerdings auch da wieder mein Einwand, wir wissen, dass uns bis 2030 circa 5 bis 6 Millionen Arbeitskräfte aus dem Arbeitsmarkt einfach durch die Demografie verloren gehen. Wenn wir das umsetzen wollen, dann müssen wir uns aber auch überlegen, wer es denn umsetzen soll. Die Handwerker, die wir jetzt haben in Deutschland, die können wir noch so gut ausbilden und umschulen und digitalisieren. Die werden es aber nicht können. Da fehlen uns einfach die Kräfte dazu. Das müssen wir uns einfach gewahr werden. Und wir müssen uns zusammen mit der Bereitstellung der finanziellen Mittel für ein solches Programm auch die personellen Mittel bereitstellen. Und da sehe ich eigentlich das größere Problem.
Ich habe deswegen auch eben gesagt, wir dürfen nicht nur über die Investitionen reden, also Kapital, das wir zur Verfügung stellen, um bestimmte Dinge in Gang zu setzen, sondern wir müssen die Grundlagen dafür schaffen, weil wir sehen ja in vielen Kommunen, dass da die Belastungsgrenze erreicht ist. Da hilft es nichts, neue Mittel zur Verfügung zu stellen, um den urbanen und den kommunalen Mobilitätssektor zu modernisieren, wenn die Kapazitäten in den Ämtern nicht ausreichen, um das durchzuplanen.
Also um es zusammenzufassen, es reicht nicht, jetzt Geld zur Verfügung zu stellen, den Rahmen zu schaffen. Wir müssen auf allen Ebenen gleichermaßen aktiv werden.
Das ist wirklich eine schwierige Herausforderung, weil wir haben es wirklich mit einem komplexen Problem zu tun. Wir werden jetzt in recht kurzem Zeitraum viele Mittel in die Hand nehmen, die wir eigentlich über diese Dekade gezogen hätten. Und deswegen müssen wir jetzt unterschiedliche Dinge gleichzeitig tun und können uns nicht darauf beschränken, nur an einer Stellschraube zu drehen. Wir werden in Sektoren schauen müssen, die in Schwierigkeiten sind und da versuchen, die Maßnahmen, die man zur Unterstützung anbietet, mit ökologischen Kriterien zu verbinden. Wir werden hoffentlich an den Rahmenbedingungen arbeiten. Und oft sind dann die Grundlagen in den Sektoren nicht gegeben, damit man wirklich handeln kann. Wo kommt das Personal her? In den öffentlichen Institutionen, die planen müssen, qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Deswegen ist das auch kein klassisches Konjunkturpaket, was wir da jetzt auf den Weg bringen müssen. Wir müssen das Konjunkturpaket mit einer Transformationsperspektive für die Wirtschaft verbinden.
Also ein Umbau der Wirtschaft hin Richtung Zukunftsfähigkeit unter Klimaaspekten.
So ist das. Wenn ich vielleicht noch mal was sagen darf zu dem ETS, zum Emissionshandelssystem. Ich halte das starre System für die Bereiche Verkehr und Gebäude, was die Bundesregierung jetzt plant, für den völlig falschen Ansatz, weil es reagiert nicht auf das Marktumfeld. Wenn wir schon seit einigen Jahren dort auch ein ETS hätten, dann würde ja der verminderte Verbrauch im Moment auch zu einer Reduktion der Zertifikate führen. Also genau das, was wir eigentlich auch in einer Krise brauchen, nämlich dass die Schrauben sich von alleine auch wieder zurückdrehen, das hätten wir dann erreicht. Das heißt, auch das wäre ein Konjunkturpaket, wenn wir es auf diese Art machen würden. Wir haben einen wirtschaftlichen Einbruch, damit sinkt der CO2-Ausstoß, damit werden die Zertifikate preiswerter. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wir haben eine Krise. Wir werden ab 01.01.2021 mit 25 Euro, wenn es denn beschlossen wird, starten und werden das noch jedes Jahr erhöhen. Ganz egal, wie sich die Wirtschaft entwickelt, wir werden das erhöhen. Und das sage ich gerne nochmal. Wir werden unsere Ziele nicht dadurch erreichen, dass wir einfach nur sanktionieren, sondern wir müssen die Menschen bei allem, was wir tun, auch mitnehmen, damit wir auch weiterhin die Mehrheiten, die Sie, Frau Henn, am Anfang genannt hatten, von über 50%, hinter uns haben. Denn wir werden den Umweltschutz nicht gegen die Mehrheit der Menschen durchsetzen können. Deswegen sollten wir nochmal, und das ist immer wieder mein Petitum, das Ganze marktwirtschaftlich angehen und nicht planwirtschaftlich.
Ich habe ja ehrlich gesagt niemanden gehört, der für Planwirtschaft plädiert hätte. Also gegen wen streiten Sie hier?
Nee. Ich wollte aber mal eine Sache.
Ich verstehe die Einführung des festen CO2-Preises. Das ist Planwirtschaft.
Naja, also da will ich auch noch mal widersprechen. Das habe ich schon an verschiedenen Stellen gehört. Also erstmal ist der feste CO2-Preis ist ja im Prinzip eine Steuer. Und es gibt zwei Ansätze einer Bepreisung. Entweder man setzt eben die Menge fest und dann bildet der Markt den Preis. Oder aber so man setzt richtig den Preis fest und dann ergibt sich die Menge. Und ich bin eine sehr starke Verfechterin des Emissionshandels, weil wir ja auch Mengenziele haben, weil wir bestimmte Reduktionen erreichen müssen. Aber dennoch ist auch eine Bepreisung durch eine Steuer ein marktwirtschaftliches Instrument und wirkt mit genau den gleichen Anreizsystemen. Also wenn man jetzt per Zufall ein Emissionshandelssystem so setzen würde, dass die Ziele so gesetzt sind, dass sich ein Preis von 25 Euro ergibt, dann hat das exakt die gleiche Wirkung wie eine Steuer und beides sind marktwirtschaftliche Instrumente. Also ich sehe auch den Stabilisierungsmechanismus beim Emissionshandelspreis. Das ist, denke ich, auch ein Vorteil. Man sollte aber auch nicht vergessen, dass natürlich die Steuer gleich bleibt, wenn man sie festsetzt, dass aber natürlich schon durch die verminderte Nachfrage jetzt die Spritpreise und so weiter gefallen sind. Also ein gewisser Stabilisierungsmechanismus ist da auch vorhanden. Der findet dann eben an einer anderen Komponente des Gesamtpreises statt und nicht durch den CO2-Preis, aber den gibt es da auch.
Ich möchte jetzt an der Stelle nochmal auf die EU zu sprechen kommen. Die hat ja einen großen Green Deal aufgelegt. Das Ziel ist die Klimaneutralität bis 2050 und bis 2030 soll der CO2-Ausstoß um 50% sinken im Vergleich zu 1990. Vielleicht soll das sogar auf 55% erhöht werden. Energie soll gespart oder regenerativ erzeugt werden. Weniger Flugverkehr, haben wir schon gehört. Klimafreundliche Industrie und, und. Jetzt haben sich einige Länder in der Corona-Krise von diesem Green Deal distanziert. Es gibt Länder, die haben sich ganz deutlich dafür positioniert. Deutschland nicht. Ist das das richtige Signal, Herr Ulrich?
Deutschland sieht die Vorteile und die Nachteile von diesem Green Deal. Der Vorteil ist ganz klar das Erreichen der Ziele, die wir haben werden. Der Nachteil ist, dass die Kosten von allen Waren, die in Europa produziert werden, steigen werden. Das muss man ganz einfach wissen. Wir nehmen das in Kauf, sagen wir alle übereinstimmend, hat aber zum Beispiel für die Exportnation Deutschland relativ große Folgen. Nun machen wir was, was die Wissenschaft immer sehr gerne tut. Die Astrophysik macht das zurzeit. Man sieht, es gibt dort eine Lücke und man sagt, das ist die schwarze Materie, die füllt diese Lücke. Wir wissen nicht, was es ist, aber irgendwas ist dort, was unsere Formel, die wir aufstellen, aufgehen lässt am Ende. Wir machen das beim Green Deal und in Bezug zu den wirtschaftlichen Beziehungen, die wir außerhalb Europas haben, genauso, indem wir sagen, wir machen einen Grenzbereinigungsmechanismus, wie wir es auch immer nennen. Wir belasten damit die Beziehungen zu anderen großen Handelssystemen auf der Welt. Und dort sehe ich noch nicht genau, wie die Lösung ist. ohne dass wir uns mit unserer europäischen Wirtschaft dort einen großen Wettbewerbsnachteil holen. Ich bin dafür, es zu tun. Also ich bin da kein Gegner davon. Aber ich sehe noch nicht die praktikable Lösung. Die sollte man erst aufzeichnen. Und ich glaube, dass wir uns in Deutschland auch noch nicht eindeutig dazu positioniert haben, ist genau das der Grund, weil auch die Bundesregierung noch nicht die eindeutige Lösung dort sieht.
Also ich habe das mit den schwarzen Löchern und der schwarzen Materie jetzt nicht ganz genau verstanden, aber wenn ich mir die weltwirtschaftliche Szenerie insgesamt angucke, dann sieht das aus meiner Perspektive wie folgt aus. Wir haben eine hohe Dynamik in Richtung Dekarbonisierung und Effizienzanstrengungen zum Klimaschutz in China, weil das in China als die Zukunftsperspektive gesehen wird, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes voranzubringen und die Stärke und die Bedeutung der chinesischen Ökonomie in der Weltwirtschaft zu unterstützen. Das heißt, da gibt es einen positiven Wettbewerb in Richtung Klimaschutz. Auf der anderen Seite sind vor wenigen Tagen die großen amerikanischen Unternehmen an die amerikanische Regierung herangetreten und haben gesagt, wir müssen jetzt in der Corona-Krise unsere Wiederbelebungsprogramme dringend mit Klimaschutz verbinden. Ansonsten geraten wir in den Wettbewerbsnachteil, weil in China und in Europa solche Prozesse in Gang sind. Also Green Race könnte man das nennen. Es gibt jetzt einen Wettbewerb, wer am schnellsten ist und am leistungsfähigsten, um die nächste Technologiewende herbeizuführen, die unsere klimapolitischen Ziele umzusetzen hilft. Das ist das Gesamtumfeld. Und deswegen ist der Green Deal auch richtig, eine gemeinsame Anstrengung, um in diese Richtung zu gehen. Was mir wichtig zu sein scheint, ich habe in der letzten Woche viele Gespräche geführt mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus Umweltagenturen aller europäischen Länder. Und da merkt man natürlich schon, ob sie mit Kolleginnen und Kollegen aus Dänemark, den Niederlanden, Deutschland, Schweden sprechen oder mit denen, die wirtschaftlich schon in der schwierigen Situation waren, bevor Corona kam. Das macht natürlich einen unglaublichen Unterschied. Wenn sie in diese Krise starten mit einer hohen Verschuldung und einer hohen Arbeitslosigkeit und jetzt kommt die Corona-Krise mit ihren Effekten dazu, dann steht man vor einer schwierigeren Herausforderung, als wir das in Deutschland im Augenblick stehen. Wir haben eine relativ günstige Ausgangsposition bei der Verschuldung, günstige Ausgangsposition bei der Beschäftigungssituation. Deswegen müssen wir da Ausgleichsmechanismen finden. Und das Programm von Macron und Merkel scheint mir auch genau in diese Richtung zu stoßen. Die 500 Milliarden für die schwächeren Ökonomien in Europa, das ist europäische Solidarität und hilft uns gemeinsam voranzugehen, auch im Klimaschutz.
Ich glaube, man muss schon die Problematik ernst nehmen, dass die europäischen, die deutschen Länder im internationalen Wettbewerb stehen und davor nicht die Augen verschließen, dass wenn man in Europa stringente Klimapolitik macht, die es in anderen Ländern so nicht gibt, da Nachteile entstehen können. Bislang ist es aus meiner Perspektive in der EU ja sehr gut gelungen, dem durch verschiedene Mechanismen Rechnung zu tragen. Und wir unterstützen tatsächlich auch sehr stark diesen Vorschlag eines Grenzausgleichs. Natürlich ist das ein kompliziertes Instrument, aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht auf den Weg jetzt begeben sollte, sich zu überlegen, wie man das konkret umsetzen kann. Das ist ja vielleicht auch gar nicht so kurzfristig jetzt wirklich relevant. Im Moment haben wir ja andere Mechanismen und es wird erst dann wirklich relevant, wenn die Preise in Europa, die CO2-Preise noch stärker steigen.
Frau Peterson, was bedeutet Grenzausgleich?
Die Idee des Grenzausgleiches ist es, einen Ausgleich zu schaffen dafür, dass in einigen Ländern, Regionen CO2-Preise gezahlt werden müssen und in anderen nicht. Und da ist die Idee, zum Beispiel für Europa, dass wenn Güter in die EU importiert werden, also eine Tonne Stahl, die woanders hergestellt wurde, dass man dann berechnet, wie viel CO2 ist bei der Herstellung dieser Tonne Stahl entstanden und die dann mit dem gleichen Preis wie im EU-Emissionshandelssystem versehen. Und dieser Betrag muss dann bezahlt werden, sodass ein Produzent außerhalb der EU die gleichen CO2-Kosten hat wie ein Produzent innerhalb der EU. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil wäre dann, wenn jemand aus der EU exportiert, dann würden ihm die CO2-Kosten erstattet.
Frau Petersen, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, ist es meiner Ansicht nach zu naiv. Nehmen wir mal den Stahl an. Das heißt, wenn wir Stahl aus China importieren, müssen wir nicht nur danach schauen, aus welchem Land, sondern wir müssen gucken, welche Firma hat ihn produziert und vor allen Dingen, aus welcher Birne ist da gekommen, also aus welcher Stahlkochbirne ist da gekommen. Mit was wird die betrieben? Wird die noch mit Kohlenstoffreduktion betrieben oder wird die mit Wasserstoffreduktion betrieben? Dann müssen Sie den exakten Nachweis haben an jeder Stange Stahl, an jeder Schiene Stahl, die zu uns kommt, wo es denn produziert worden ist und mit welchen Mitteln es produziert worden ist. Und wenn wir das Ganze ausdehnen, zum Beispiel auf ein komplettes Fahrzeug, auf ein Auto, kann es ja durchaus sein, dass durch die Lieferketten dort extrem viel in Europa hergestellte Teile drin sind und das Auto deswegen relativ CO2-neutral hergestellt worden ist. Vielleicht kommt eben nur Kunststoff und Blech dort nicht mit rein. Das Quantifizieren des Grenzausgleichs ist schlicht und einfach gesagt ein Zoll. Das Quantifizieren des Zolls auf jedes einzelne Produkt wird uns einen Wust an Bürokratie schaffen, der ja auch immer mit CO2 verbunden ist, dass ich nicht glaube, dass das so praktikabel ist, wie Sie es sagen.
Ich glaube, da kann man sich aber schon auch intelligente Mechanismen ausdenken. Also zum Beispiel beim Stahl könnte man ja sagen, man arbeitet erstmal mit einem Durchschnittswert, der gilt. Und wenn die Firma nachweisen kann, dass sie weniger CO2 erzeugt hat, dann muss sie weniger zahlen. Dann hat sie auch einen Anreiz dafür, das dann tatsächlich zu tun. Also ich glaube, dass man so einen Mechanismus schaffen kann. Da bin ich ganz optimistisch. Ich meine, Lieferketten werden doch heutzutage überall nachverfolgt. Da kann man auch das CO2 mit nachverfolgen.
Wenn wir jetzt in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten unfassbar große Summen in die Hand nehmen, um sie zu investieren, wer soll denn entscheiden, wo hinein investiert wird? Frau Peterson, Sie sprechen von Expertenräten.
Naja, also das war mal eine Idee. Also generell glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass das in einem parlamentarischen, demokratischen Prozess geschieht. Aber dennoch ist es natürlich wichtig, auch Nachhaltigkeitskriterien zu berücksichtigen und sozusagen eine Checkliste da auch nochmal zu haben, die auf solche Kriterien eben auch Rücksicht nimmt. Und da war ja eine Idee generell in Deutschland, einen Expertenrat oder Expertinnenrat zum Klimapolitik zu schaffen. Aber natürlich müsste das weiterhin im demokratischen, parlamentarischen Prozess beschlossen werden. Und ein solcher Expertenrat kann einen Rat geben, aber nicht die Entscheidungen treffen.
Ein Zusammenspiel jetzt zwischen Wissenschaft und Politik ist wichtig, weil Wissenschaft kann Optionen aufzeigen, Wissenschaft kann ein Repertoire an Lösungsmöglichkeiten offerieren. In der Diskussion dann mit politischen Entscheidungsträgern, aber auch der Wirtschaft und der Gesellschaft kann man dann möglichst beste Lösungen finden. Und am Ende des Tages müssen demokratisch gewählte Regierungen dann natürlich die Entscheidung und die Verantwortung tragen.
Wir sind am Ende dieses SWR2-Forums und deshalb an jeden von Ihnen noch eine Abschlussfrage. Ist Corona jetzt eher eine Chance für den Klimaschutz oder eine Belastung, Herr Ulrich?
Corona hat so viele nachteilige Folgen auf die Menschen, vielleicht sogar auf die ganze Menschheit, dass es mir einfach schwerfällt zu sagen, Corona ist eine Chance. Corona wird Effekte nach sich ziehen, die nicht unbedingt abzulehnen sind. Wenn wir die Digitalisierung nehmen, wenn ich sehe, wie viele Telefonkonferenzen anstatt physischer Präsenz wir irgendwo hatten, dann ist das auch der Weg, um in Zukunft dort einiges zu erreichen. Aber Corona eine Chance zu nennen, da stößt es mir ein bisschen zu sauer auf. Das kann ich nicht tun.
Dann ersetzen wir das Wort Chance vielleicht durch Möglichkeit, Herr Messner.
Ja, ich würde das zunächst mal auch so sehen, natürlich wie Herr Ulrich. Corona ist eine grauenhafte Dynamik, die viel Schäden anrichtet. Aber jetzt ist die Situation so, wie sie ist und sie ist da. Und wenn ich jetzt auf diesen historischen Moment schaue, dann würde ich sagen, das ist ein wichtiges Momentum, in dem wir jetzt uns entscheiden, ob wir den Umbruch zur Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz, auf den wir uns schon geeinigt hatten, bevor die Corona-Krise kam, ob wir den jetzt wirklich in Gang setzen und beschleunigen mit dem, was jetzt da an Mitteln investiert wird, oder ob wir uns nochmal in der Vergangenheit einrichten und damit im Grunde genommen den Klimaschutz und das Einhalten der 2-Grad-Leitplanke aufgeben. Wir stehen vor einer Weichenstellung. Und diese Diskussion, die wir heute geführt haben, die hat das ja symbolisiert. Diese Debatte haben wir in der ganzen Gesellschaft. Ich hoffe, dass die Bekämpfung der Corona-Krise ein Sprungbrett wird, um unsere Wirtschaft zukunftsfähig und klimaschutzorientiert aufzustellen.
Ich hoffe das auch sehr. Aber ich muss gestehen, dass ich doch eher die Gefahr sehe, dass die Corona-Krise dazu führen wird, dass die Klimapolitik wieder ins Hintertreffen gerät, dass andere Dinge Priorität bekommen, dass man den Weg, den man jetzt eingeschritten hat, nicht so stringent weitergehen wird, wie ich mir das noch vor einem Jahr vorgestellt hätte. Insofern bin ich da so ein bisschen pessimistisch, aber ich kann nur hoffen, dass möglichst viele Diskussionsrunden so wie diese dazu führen, dass mein Pessimismus da nicht relevant ist, sondern tatsächlich die Weichen so gestellt werden, wie nicht nur Herr Messner sich das wünscht, sondern ich natürlich auch.
Wir haben in den nächsten Wochen und Monaten die Möglichkeit, Wirtschaft und Klimaschutz effektiv zu verbinden. Wir müssen sie aber auch nutzen. Das war unser SWR2-Forum Green Deal mit Corona. Was wird jetzt aus dem Klimaschutz? Ich bedanke mich bei meinen Gästen Gerald Ulrich, Bundestagsabgeordneter der FDP, Professor Dirk Messner, Leiter des Umweltbundesamtes und Professor Sonja Peterson, Umweltökonomin am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Am Mikrofon war Susanne Henn. Vielen Dank für Ihr Interesse und machen Sie es gut.